No.
Go. No.
Go.
Der Fußball-Podcast
über Rapid
und die Austria.
Hallo und herzlich willkommen, hier ist NoGo mit Ausgabe 154. Grüß dich, Stefan.
Hallo, Markus.
Stefan,
ja.
Beschissene Phase.
Ja, habt ihr
gerade. Ich glaube, es bezieht sich etwas mehr auf Rapid als die Austria, wobei ist eine Niederlage schon eine beschissene Phase.
Nein, aber jahrelanges Nicht-Gewinnen gegen Red Bull Salzburg ist auch eine beschissene Phase, oder? Kann man so sagen.
Stimmt, davon können wir auch ein Liedchen singen, war ja bei uns auch längere Zeit so. Ja.
Aber da haben sich jetzt ein bisschen die Vorzeichen geändert, weil, mit Salzburg hat das aber nichts zu tun, aber eigentlich war immer der LASK der Angstgegner der Austria und wir haben jahrelang nicht gegen den LASK gewonnen, gefühlt zumindest, oder nur Unentschieden oder Niederlagen gehabt und hier und da ein Ausreißer und die Saison ist das ein bisschen anders.
Ja, das haben wir jetzt übernommen, jetzt haben wir jahrelang nicht gegen LASK gewinnen können. Und bei euch ist es halt nach wie vor, oder sind es nach wie vor die Bullen, gegen die ihr nicht gewinnen könnt, beziehungsweise jetzt auch nicht punkten. Ich weiß nicht.
Ich wollte dir nur kurz sagen, dass ja unser Podcast auch ein bisschen so von da bis lebt. Mhm. Also wir haben ja immer mehr Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn da bis sind. Das liegt auch in der Natur unseres Themas wahrscheinlich.
Ja.
Ich finde es sehr nett, dass du das anscheinend an Rapid weitergetragen hast, unsere Abmachung, Conference League Titel und Meisterschaft. Aber es wäre trotzdem nett, wenn Rapid im oberen Playoff spielt, dass wir wenigstens die Derbys haben, weil es geht ja auch um unsere Hörerzahlen.
Ja, auch das werde ich dann gerne nochmal weitertragen und hoffe, dass ich Gehör finde. Und dann schauen wir mal, ob sie sich dran halten. Aber man macht sich gerne selbst das Leben schwer und hat jetzt, nachdem er, würde ich sagen, schon auf den Cup geschissen hat, also scheißt man derzeit anscheinend auch noch auf die Liga und blickt, keine Ahnung, der Conference League K.O.-Phase entgegen und hofft dann vielleicht den Schalter umlegen zu können. Ich weiß es nicht, was da derzeit los ist. Es ist wirklich sehr zart im Moment. Es macht nicht mehr wirklich Spaß derzeit. Vor allem ist irgendwie der Spielfilm ja oft der gleiche.
Eigentlich macht es schon Spaß, bis das Gegentor fällt. Also zumindest so, was ich so von dir jetzt bis jetzt gelesen und gehört habe, auch zum Spiel am Sonntag gegen den LASK. Super Vorstellung, super bestimmende Mannschaft. Aber wir warten irgendwie, bis wir ein Tor bekommen und lassen uns dann vollkommen aus dem Konzept bringen.
Naja, super würde ich jetzt nicht sagen, aber man hat Derby nach den anfänglichen Abtasten im Griff gehabt bis zum Elfmeter. Ich glaube, da bist du einigermaßen mit d'accord gegangen. Das WRC-Spiel war allgemein nicht großartig, man ist aber in Führung gegangen und hat es dann einfach im Finish mir nichts hergeschenkt. Und beim LASK war irgendwie auch so leichtes Abtasten und dann irgendwie hat man das Gefühl gehabt, je länger das Spiel gedauert hat, desto mehr hat es Rapid wirklich in den Griff bekommen, in den Griff gehabt. Auch vorne hin ganz, ganz ordentlich gespielt. Und da muss ich irgendwie auch sagen, auf der einen Seite war ja nicht nur ich, sondern viele andere auch, die gesagt haben, es ist zu viel klein, die wollen den Ball ins Tor tragen, da müssen auch Abschlüsse her. Und jetzt auf der anderen Seite, was sind das für Abschlüsse? Weiß ich was, 20 Torschüsse bringen auch nichts, wenn alles nur solche Kulabällchen-Rückgaben sind. Also irgendwie muss man sich entscheiden für etwas. Ich kann nicht permanent an allem rummäkeln. Auch wenn es, nicht falsch verstehen, beileibe ja nicht gut war. Vor allem die zweite Hälfte war irgendwie unter aller Sau gerade.
Na, ab der 90. Minute war es dann schon sehr gut.
40 Minuten lang in der zweiten Hälfte. Aber wenn ich sagen will, ich will dann eben mehr Schüsse auch aus der zweiten Reihe sehen, aus etwas aus der Distanz sehen. Die kommen halt nicht alle immer mit 120 km/h aufs Kreuzeck, sondern sind halt eben dann auch teilweise solche abquetschten Dinge oder einer, der den Spieler nicht voll erwischt und dann dankbar für den Goalie sind. Ich würde es mir auch lieber besser und anders wünschen, so ist es nicht. Aber ich finde, da muss man eben sich dafür entscheiden, was man haben will. Es hat nicht funktioniert, als man eben kritisiert wurde, der Ball ist mit zu viel klein-klein schier ins Tor getragen worden oder sollte ins Tor getragen werden. Und jetzt auf der anderen Seite dann kritisieren, dass geschossen wird. Passt für mich einfach nicht. Ich fand es okay, dass die Abschlüsse gesucht wurden, dass man auch zu den Abschlüssen gekommen ist. Ich glaube, Laval fand es auch okay, weil sie haben ihn schön brav warm geschossen. Und dann, wenn es eben mal ein bisschen gefährlicher wurde, war es halt wieder mal nicht genau genug oder er hat gut pariert oder die Stange war im Weg. Also ich glaube, die erste Hälfte hat man ziemlich im Griff gehabt. Auch nach dem Gegentreffer hat man in der ersten Hälfte jetzt nicht gleich in den Bruch erkannt. Aber ja, wie auch dieses Gegentor wieder gefallen ist, ich habe es schon davon gehabt im Derby, dass es mitunter Geschenke war, die dahergegeben wurde mit dem Elfer oder auch, dass man eben gleich nach Wiederbeginn nicht wach genug war und dann diesen Freistoß verschuldet hat. Ja, also gegen LASK war es, glaube ich, noch viel eklatanter und klarer zu sehen. Oswald eigentlich den Ball direkt in die Mitte so vertändelt und dann, dass es irgendwie lang ist. Also auf Twitter hat schon ein User gesagt, vor dem Spiel Tor-Langquote 1,1 für ihn. Es ist dann eigentlich auch so gekommen und hat er gut gemacht. Aber ansonsten, glaube ich, bis auf diese eine Szene, vielleicht lass es noch eine zweite gewesen sein, war vom LASK in der ersten Hälfte eigentlich gar nichts zu sehen. Auf der anderen Seite Rapid gemacht, getan und für das, was man investiert hat, wieder outputmäßig viel, viel, viel zu wenig herausgeschaut. Zweite Hälfte, jo. Da hat dann der Oswald noch einen Fehler gemacht, wenn man es diesmal nicht bestraft worden, da hat Gartland Fehler gemacht, es ist nicht bestraft worden. Also wenn es dann, sagen wir, so schon in der zwischen 50. und 60. drei Tore für den LASK gefallen wären, hätte man sich auch nicht beschweren dürfen. Aber aus dem Grund nicht beschweren dürfen, weil man gefühlt nicht am Platz war, weil man gefühlt wieder alles hergeschenkt hat. Irgendwann ist das zweite dann eben doch noch gefallen. Das ist, was sie die an einfachen Chancen nicht gemacht haben, war dann halt so ein 1000-Gulden-Schuss, der voll eingeschlagen ist. War aber dann von dem Chancen-Plus in der zweiten Hälfte, den die Linzer gehabt haben, nicht unverdient. Und dann ist es eher noch so ein bisschen dahin geplätschert. Am Schluss dann nochmal ein bisschen von Klaus Akzente gesetzt mit diversen Wechseln. Ja, und der Einzige, der dann wirklich was noch wirklich gezeigt hat, war Radulovic. Denke mal, schönes Tor in hat mich, will jetzt nicht mit dem Spieler per se vergleichen, aber von dem Bewegungsablauf und wie der Ball gekommen ist, an Arjen Robben erinnert. Man muss schauen, ob er sowas duplizieren kann, weil Arjen Robben hat es ja in bester Manier fast wöchentlich gemacht. Bei Radulovic wäre es natürlich schön, wenn er sowas auch kann.
Darf ich nur kurz was fragen? Was ist der Unterschied zwischen dem LASK 1000-Gulden-Schuss und dem Radulovic 1000-Gulden-Schuss? Das war auf einmal sehr schön.
Nee, das Tor vom LASK war sehr schön. Aber der hat halt abgezogen und ich finde, er ist genauso so eingeschlagen. Und beim Radulovic hatte ich das Gefühl, der wollte ihn da in dieses Eck schießen. Vielleicht tue ich dem LASK-Spieler Unrecht und der wollte ihn auch dort so hinzimmern. Who knows? auch auf Social Media hat der eine oder andere gemeint, ja, beim LASK war halt immer ein Haxen dazwischen, beziehungsweise so wie einmal auf der Linie geklärt, wo eigentlich ein schönes Punt auch so gekommen wäre, beziehungsweise im Derby, wo Bellio selbst klärt, ist bei uns halt im Moment immer einer, entweder selbst oder ein Gegenspieler am Weg. Und bei uns, bei dem LASK-Tor war es eben, dass der Kopf oder der abgefälschte um 10 cm verpasst wurde und halt nicht gerettet. Also, man schafft es irgendwie nicht, aus dem, was man investiert, mehr rauszuholen. In der Halbzeit hat man oftmals das Gefühl, als wäre die Halbzeitansprache, hey Jungs, alles super, alles toll, alles geil, genauso machen wir weiter. Oder beziehungsweise, hey, der Kass ist schon gegessen, wir können uns drauf ausruhen. So hat man als Außensteher ab und zu den Eindruck, als wäre die Ansprache. Und dann lehnt sich in der zweiten Hälfte wirklich viele dann einfach zurück und sagen, ja gut, es wird schon entweder so weitergehen oder wir haben das Ding eh fast schon gewonnen, obwohl man maximal mit einem führt oder gar nicht führt. Ja, also das ist einfach, ich versuchst du ein bisschen mit Galgenhumor. Natürlich wird es nicht so sein, aber es ist im Moment einfach gewisse Scheißgassen.
Kannst du dem Robert Klaus helfen und uns allen erzählen und ihm dann natürlich auch als hoffentlich treuen Podcast-Hörer, woran es liegt und was man vielleicht anders machen kann ab dem Alltag-Match, dass es wieder besser funktioniert?
Ja. Ich glaube, es ist wirklich schwer, da kompletten Ansatz zu finden, weil wenn du einfach, es ist ja nicht so, dass ich sage, boah, es ist immer der, ich sage jetzt irgendjemand, immer der Hedl, immer der Auer, immer der Krigic, immer der Oswald, immer der Zvetkovic oder wie auch immer das, sondern es wechselt sich ja reihum ab, dass jeder einfach mal irgendwie dran ist, um einen großen Bock zu schießen, und aus diesem Bock resultiert dann halt fast immer auch ein Gegentor. Dann gleich, also was man vorne nicht macht, wird hinten eigentlich fast immer bitter bestraft. Und ich glaube, gegen diese individuellen Fehler ist einfach jeder Coach machtlos. Wenn jetzt sagen wird, okay, im Kollektiv ist der immer geschlafen, beziehungsweise man steht immer so hoch und die Abseitsfalle klappt nicht, und okay, dann könnte ich tatsächlich sagen, stellen wir sie ab. War jetzt auch der Versuch mit dem 4-2-3-1 ein bisschen wieder ein anderes System zu spielen. Ja, wie gesagt, erste Hälfte war das in Ordnung, zweite aber halt gar nichts. Und von daher denke ich mal auch entgegenkommen mit dem Jansson, glaube ich, wo viele so sehen, wie auch ich sehe, dass es besser ist, wenn er mehr Raum, wenn er mehr Spielfeld vor sich hat, als wenn er ganz an vorderster Front gesetzt ist. Bin gespannt, wie es jetzt dann gegen Alltag aussehen wird. Ich nehme stark an, dass, weil Kara doch ziemlich wirkungslos war, dass Bello wieder in der Startelf sein wird, und rechne eher damit, dass wieder 4-2-2-2 gespielt wird. Ich fände es gut, wenn Radulovic gleich ins kalte Wasser geworfen wird und von Beginn an spielt. Okay, vielleicht war das jetzt nur ein Strohfeuer, was er da eben die paar Minuten zeigen durfte. Aber ich glaube, mehr Speed im Mittelfeld, mehr Ideen würden da schon gut tun. Man hat es auch wieder gegen den Last gesehen, dass halt ein Matti Seidel, Kapitän hin, Kapitän her, einfach im Moment in einem Formloch ist. Also wäre es auch von meiner Warte aus okay, zu sagen, man probiert es. Bello plus X vorne drin, ob das jetzt Wurmbrand ist, ob es trotzdem Karre ist und man probiert es mit zwei Brechern, sei hingestellt. Und dahinter würde ich, glaube ich, auf ein Speedo mit Jansson und Radulovic setzen, uns mit dem probieren, ob die vielleicht hat mehr wirklich Geschwindigkeit, mehr Kreativität reinbringen können. Wenn ich es dann schon mit der Speed-Variante probiere, wäre ich dann auch eher für einen Wurmbrand auch noch als Partner von Bello vorne drin. Das wäre so meine Idee, mein Einsatz.
Und jetzt die Fragen aller Fragen an dich. Müssen wir natürlich auch hier besprechen. Hm? Ist Klaus angezählt? Nach, weiß nicht wie viel Pflichtspielen ohne Sieg, oder ich glaube die letzten 9 nur 2 Siege oder die Statistik, also, genau. Das ist deine Rolle, das ist nicht meine Rolle.
Ja, also 2025 war es jetzt eben so, drei Niederlagen noch, dass man so ins Frühjahr gestartet ist, wohl der schlechteste Frühjahrsstart ever.
Willkommen im Club, wir haben schon, die letzte Saison hat die Austria den schlechtesten Saisonstart ever gehabt, also geht wieder vorbei, kann ich dir das
sagen. 2024 ist er dann so geendet mit dem Sieg gegen Kopenhagen, also von daher hat man das Pflichtspieljahr ja gut beendet, wobei das eben, haben auch einige gesagt, jetzt dann nochmal viel kaschiert hat, viel auch eben ins positive Licht nochmal gerückt hat, was vorher eben auch schon nicht so toll war. Also ich glaube, dass die Mannschaft es kann, prinzipiell hat sie ja schon in einigen Partien in dieser Saison gezeigt. Wer die Sendung von uns regelmäßig hört, wird, glaube ich, mitbekommen haben, dass ich fast in jeder Folge das Wort Konstanz in den Mund nehme, und einfach die gilt es abzurufen, dass man halt vielleicht nicht immer solche Leistungen wie gegen Kopenhagen oder Sturm zu Saisonstart oder Salzburg daheim dann abrufen kann. Okay, aber über diese 90, 95 Minuten sollte man halt wirklich mehr Konstanz an den Tag legen können, müssen. Und ich glaube, dann wird es auch mal wieder endlich mit den 3 Punkten klappen. Jetzt daheim gegen Alltag sind eigentlich die so gut wie Pflicht. Das heißt, aber der Druck wird natürlich immer höher, je länger jetzt man nicht gewonnen hat. Und natürlich verstehe ich gerade das über die Medien und auch wir haben es mit Fragezeichen für Social Media einfach mal gebracht, dass es Diskussionen gibt um den Trainer. Ich glaube, intern gibt es gar keine Diskussion, das ist ganz gut, aber das finde ich gut so, und ich glaube, man soll jetzt einfach konstant weiterarbeiten, weil ich glaube, die handelnden Personen, allen voran Mickey Katzer eben, aber auch der Präsident hat schon gesagt, sind überzeugt von einem gewissen Weg, und dazu müssen Arbeits dann peu à peu dann halt auch die Ergebnisse wieder stimmen.
Dann noch meine Abschlussfrage, bevor wir zum spannenden Teil des Podcasts kommen, nämlich zur Austria. X-User 1911 schreibt oder hat geschrieben: Wir sollten uns alle einig sein, dass solche abscheulichen Szenen in einem Stadion nichts verloren haben. Meine Familie hat sich weiterhin nicht vollständig von diesem Drama erholt. Ich danke der Bundesliga für diese konsequente Strafe. Das war ein Retweet des Bundesliga-Protestkomitees zur Sperre von Niklas Hedel. Achtung, wahrscheinlich Satire dahinter. Ich fand es sehr lustig, habe lachen müssen. Was sagen wir dazu?
Ja,
also ist nicht sicher zu dem Tweet, sondern zu der.
Es war eine versuchte gemeint, Überleitung von mir. Ich weiß natürlich nicht, ob die Bundesliga genau nur dieses Videomaterial vorliegen hat, das wir, glaube ich, alle irgendwie jetzt schon mal gesehen haben, mit einem verschwommenen irgendwas, was gerade mal so als Rapid-Goalie nach dem Derby zu erkennen ist. Und was er dann irgendwie groß gemacht hat. Ja, hat sich mir nicht erschlossen, dass seine gewisse Hand in dieser Region gegangen ist. Jo, okay, vielleicht hat er aber auf dem Rückweg sich einfach nur, wie hast du schon, den Beidel gerichtet. Mag sein, also dass irgendwie jetzt irgendwie mega provokante Geste Richtung Austria-Sektor gewesen wäre, konnte ich nicht erkennen. Du standest in diesem Sektor, was sagst du dazu?
Ich habe das nicht gesehen. Ich bin aber auch auf der Seite gestanden, aber ich habe auch während des Spiels nicht mitbekommen, dass es da Interaktion zwischen Hedel und Fans gab. Also für mich kam das so überraschend wie für dich.
Ja, also ja, es war jetzt einfach halt wieder ein Thema nach dem Derby, was viel zu viel Raum meiner Meinung nach eingenommen hat. Ja, also wenn man sowas dann irgendwie straft, dann. Manch einer hat auch schon gemeint, die Büchse der Pandora wurde jetzt geöffnet, nur wird jetzt alles mitgefilmt und wenn jeder irgendwie eine blöde Geste, Bewegung, wird da alles dann wahrscheinlich gleich vor den Kader gezerrt. Also ich fand es stark übertrieben. Ich glaube jetzt aber auch nicht, dass es mit Hedel beim LASK viel anders ausgesehen hätte. Ja. Leider.
Ja. Okay.
Ja, dann. Und ich glaube, wenn wir mal beim Thema X sind, aber ganz kurz, da schreibt uns auch oft der BIM-Controller. Liebe Grüße in seine Richtung. Hallo. Er ist ja auch auf die Sache eingegangen, von wegen mit den, was du nach der Derby-Folge eben gesagt hast, mit den Stadionverboten, das da aus der Seite viel mehr gab als auf Rapid-Seite. Wir haben dann so ein bisschen interagiert über unseren Account und er hat gemeint, wenige Stadionverbote sind typisch Rapid. Auch dass Steffen Hofmann als grün-weißer Mediator installiert wurde, ist bezeichnet. Einer, der selbst oft Öl ins Feuer gegossen, soll plötzlich Deeskalation sorgen, dass es lächerlich liegt und Zeug für die Augenauswischerei von Rapid. Wie gesagt, dem ersten Teil, wir sagen es jetzt einfach mal, probieren wir. Wir versuchen jetzt einfach mal über beide Vereine etwas nachzugehen, danach zu bohren in diese Richtung bezüglich dem Steffen Hofmann. Also ich glaube, ein Mediator, wenn ich nicht ganz falsch gewickelt bin, ist eine komplett neutrale Person. Das heißt eine.
Aber du bist falsch gewickelt, weil du Rapid-Fan bist.
Ja. Stefan, du bist der Controller, also nicht BIM-Controller, sondern du bist der Controller. Und von daher wirst du mir ja mit Sicherheit sagen können, ob ich da richtig dran bin oder nicht, dass ein Mediator nochmals eine außenstehende Person ist, die mir weder der einen noch der anderen Seite zugehört, also da komplett neutral ist. Von daher kann der Steffen Hofmann schon gar kein
Mediator. Das ist dann ein WSG-Funktionär.
Mediator sein. Ich glaube, weil ich dann eben darauf geantwortet habe, von wegen, dass Spieler oft emotional sind und ich glaube, die Rolle als Spieler eine ganz andere ist, wie die jetzt als Funktionär ist von einem Steffen Hofmann und dann das abgetan wurde mit Argument, Spieler oft emotional kann er nichts abgewinnen. Aber ja, also ich weiß es selbst von mir, ich bin auf dem Platz eine ganz andere Person, weil ich einfach im Match in der Emotion drin bin, wie ich außerhalb bin wird dann vielleicht die eine oder andere Sache, die am Platz passiert ist, dann auch mal leid tun. Aber normalerweise ist es einfach so, nach dem Match gibt man sich die Hand, dann ist es, was auf dem Platz passiert ist, zu 99% der Fehler einfach vergessen, was da passiert ist, was auf dem Platz war, bleibt am Platz. Und dann gibt man sich wieder die Hand, kann sich in die Augen schauen und die ganze Sache passt nochmal. Und ich glaube, dass, wie so viele Spieler, glaube ich, der Steffen Hofmann am Platz schon an Grenzen sein konnte und mit sicher nicht Everybody Darlings war. Natürlich einer oder der Fußballgott für uns schlechthin, anderer soll das anders gesehen, wahrgenommen haben, ist völlig legitim. Und ich glaube, jetzt seine Rolle eben dann mit dem irgendwie zu vergleichen, wie er sich am Platz gegeben hat und dass er da vielleicht halt schon hier und da mal einen Faktor für Eskalation, wie ich jetzt ein bisschen drüber, aber dass die Gemüter hochgegangen sind, mag so sein. Aber ich glaube eben, ja, er hat nach dem einen Derby auch sein Fett abgekriegt und Sachen gemacht, die nicht getan werden sollen. Damit war er aber nicht allein da, was es jetzt nicht gut oder besser machen soll. Aber ich glaube, er ist halt einer, der ist danach gefilmt worden. Und ich glaube, dass es in vielen anderen Kabinen ähnlich vielleicht zugegangen ist. Die sind halt nicht dabei gefilmt worden. Und ja, also das ist das, was ich dazu noch zu sagen hatte.
Ja, ich meine, der Steffen Hoffmann ist halt schon auch eine Person, die polarisiert, auch bei der Austria, auch als Spieler, wie du vorher gesagt hast. Ich habe das nicht gehört, dass er da so eine Rolle einnehmen soll. Aber wie gesagt, wir werden dem nachgehen und wir bleiben dran und bleiben auch im Rahmen unseres Podcasts dran und halten euch da im Laufenden mit all unseren investigativen Recherchen.
Genau. Gut, Stefan, jetzt gehen wir dann rüber zur Austria. Und auch die hat etwas erlebt, was Rapid derzeit oft erlebt, aber die Austria schon lange nicht mehr erlebt hatte, nämlich mit einer Niederlage vom Platz zu gehen.
Die Serie ist gerissen. Die Serie ist gerissen gegen Red Bull Salzburg am vergangenen Samstag in der Generali Arena. Eine 1:0 Niederlage, was soll man sagen? Ich bin eigentlich mit einem relativ guten Gefühl ins Stadion gegangen und habe mir eigentlich auch einiges ausgerechnet, weil wenn man Salzburg besiegen kann, dann in dieser Saison. Aber die Salzburger haben uns überrumpelt, vor allem überrumpelt in den ersten paar Minuten und in der sechsten Minute ist das 1:0, das haltbare 1:0 gefallen. Und das hat dann noch im Endeffekt das Spiel entschieden. Man hat aber schon gesehen, dass Salzburg, so wie es am Samstag in der Generali Arena aufgetreten ist. Und ich würde das jetzt sogar so sagen, also ich meine es jetzt auch so, wie ich sage, mit Abstand der stärkste Gegner in dieser Saison auf diesem Feld war. Kein Gegner hat die Austria so vor so viele Probleme gestellt wie die Salzburger. Sie waren spritziger, sie waren frischer, sie waren schneller, sie waren gedankenschneller vor allem. Das hat einen ganz großen Unterschied ausgemacht. Und bei der Austria war es eine, jetzt keine schlechte Leistung, aber auch keine gute Leistung, also eher eine durchschnittliche Leistung. Da sind viele Bälle weggeschlagen worden, in Panik, um den Ball aus der Gefahrenzone der Salzburger zu bringen. Und wenn die Bälle weggeschlagen wurden, dann kann man sich sicher gewesen sein, dass ein Salzburger den Ball auch bekommen hat und dann wieder neu angreifen konnte. Also das war eigentlich nichts. Man war anscheinend auch irgendwie, vor allem nach dem Derby-Sieg, war man dann auch mental nicht bereit, den Gegner so zu bespielen, wie man ihn vielleicht vor ein paar Wochen noch bespielt hätte. Also ja, das war ein Auftritt zum Vergessen und ich glaube jetzt auch nicht, dass das jetzt da, oder ich hoffe natürlich, dass es jetzt da auch keine Auswirkungen hat und jetzt wieder für Verunsicherung sorgt, sollte nach 13 Spielen nicht der Fall sein. Deswegen würde ich das Stand heute als einen einmaligen Ausrutscher mal abtun und hoffe, dass wir in den nächsten Runden wieder Punkte sammeln. Man darf ja nicht vergessen, dass seit Wiederbeginn, also des Spielbetriebs 2025, der Cup-Aufstieg gegen Sturm war, das Unentschieden gegen Sturm, der Sieg gegen Rapid und jetzt eben die Niederlage gegen Salzburg, das heißt in der Meisterschaft 4 Punkte geholt. Viele haben gesagt, wir holen da 0 Punkte, weil jetzt kommen die starken Gegner. Da haben wir überperformt, wie so viele sagen, jetzt hat man halt einmal verloren. Es ist halt schade, dass das zu Hause passiert ist und eine Heimniederlage war. Aber im Grunde genommen muss man neidlos anerkennen, Salzburg war die bessere Mannschaft, die Austria war einfach nicht frisch genug, keine präzisen Spielzüge vorgebracht, keine Ideen gehabt und auch kein Mittel gegen so schnelle und direkt spielende Salzburger. Also man muss sagen, der Letsch hat irgendwie verstanden, wie man die Austria bespielt und was genau noch die Schwachpunkte bei der Austria sind. Und das sind einfach ist einfach ein aggressives Pressing. Schon beim Gegner, also beim eigenen 16er der Austria quasi oder beim gegnerischen 16er. Und aggressives Zweikampfverhalten und das hat uns vor Probleme gestellt und da sind wir dann noch das ganze Spiel nicht mehr rausgekommen.
Also war insgesamt diesmal der Matchplan jetzt auch nicht optimal, oder? Weil es
der ist Matchplan jetzt nicht so
überraschend, dass Salzburg nochmals gut viel und hoch presst, oder?
Ja, wobei man ja auch in den letzten Runden, ich meine, ich habe jetzt kein Salzburg-Spiel in ganzer Länge gesehen, ich habe da immer nur die Zusammenfassungen gesehen, aber was man schon gesehen hat, ist, dass die Salzburger halt auch nicht sehr genau gespielt haben, auch oft Fehlpässe gemacht haben. Mhm. Sie haben zwar phasenweise gepresst, aber dann hat es wieder eine Lücke beim Pressing gegeben, also sie haben halt nicht so als Einheit und so kompakt gespielt wie jetzt vergangenen Samstag. Und man merkt halt jetzt schon, dass da auch ein Umbruch da war im Winter, dass da neue Spieler in den Kader integriert wurden und je länger man natürlich den Kader jetzt zusammenhält und den Spielern am Feld vertraut, desto schneller wächst auch eine Einheit und desto schneller funktionieren auch die Automatismen. Und ich glaube, dass das jetzt gegen die Austria das erste Mal in dieser Saison gut funktioniert hat. Das muss man leider auch sagen. Aber das soll jetzt auch keine Ausrede sein. Und laut Spielerinterview war natürlich Interviews, also laut Austria-Spielerinterviews, war es natürlich genau die Taktik, die Salzburg an den Tag gelegt hat, wollte eigentlich die Austria an den Tag legen. Man wurde da, wie gesagt, auf dem falschen Fuß erwischt und hat dann auch keine Antwort mehr drauf gefunden.
Naja, okay. Aber so wie du sagst, jetzt ich glaube, es haben einige prognostiziert, dass 2025 der Saisonstart für die Austria wesentlich schwieriger wird, wesentlich punkteloser. Jetzt gab es eben diese eine Niederlage. Sollte es bei dieser einen bleiben, kann man ja immer noch extrem zufrieden sein. Als nächstes geht jetzt gegen den GRK. Alex Dragovic ist dabei gesperrt, wenn mich nicht alles täuscht.
Genau.
Ist natürlich ein wichtiger Faktor, aber ich denke mal, theoretisch sollte man im roten Graz auch ohne ihn bestehen können.
Von der Tabellenposition her auf jeden Fall. Elfter gegen Zweiter. Es ist aber genauso schwer wie gegen für euch jetzt gegen Altach. Die Grazer sind auch sehr bemüht um Punkte und schaffen es nicht. Und auch bei den Grazern wird es einmal ein erstes Mal gehen. Die Austria mit den Ambitionen, die sie sich da jetzt erarbeitet hat, hat aber keine Ausrede, da nicht als Sieger vom Platz zu gehen. Also das muss schon ein sehr unglücklicher Spielverlauf sein. Und auch ohne Dragovic haben wir derzeit eine Verteidigung, die in Form ist. Ein Wiesinger ist jetzt von der Verletzung wieder fit. Der könnte da zum Beispiel einspringen als Abwehrchef. Johannes Handel spielt auch sehr gut. Der war zum Beispiel auch so ein Unsicherheitsfaktor übrigens am Anfang gegen Salzburg und hat sich dann im Laufe des Spiels meiner Meinung nach gesteigert und ist dann wieder wirklich zu einer Stütze geworden. Und Tim Plavetic macht so und so alles richtig in letzter Zeit. Galvao ist auch noch da. Also wir haben da genügend Ersatz für einen Alex Dragovic, obwohl von der Mentalität und von der Erfahrung her kannst du den Alex Dragovic natürlich nicht ersetzen. Der hat sich beim Aufwärmen gegen Rapid verletzt und hat sich ein Innenband gerissen im Knöchel angeblich. Dafür eh ein Wahnsinn, dass er da vor allem das Derby gespielt hat und dann auch noch gegen Salzburg durchgespielt hat. Und du es ihm nicht angemerkt hast, also dem tut wahrscheinlich die Pause auch körperlich jetzt nicht gerade so schlecht, dass er da jetzt einmal steht. Und wie gesagt, also von den Spielern her haben wir überhaupt keine Probleme, Gott sei Dank.
Und aber wen würdest du aufstellen oder wer war dein Nummer 1 Ersatz jetzt für Dragovic?
Also von der Erfahrung her wahrscheinlich, ich würde wahrscheinlich den Galvao aufstellen.
Der Roman hat eine bestimmt gute auch.
Bitte?
Der Roman bestimmt auch.
Der Roman bestimmt auch. Schöne Grüße, lieber Roman. Der hat eine gute Hinrunde gespielt, das hat der Roman bestimmt auch gesagt. Und ist jetzt ein bisschen durch seine Verletzung und dann durch das Wiedererstarken vom Joe Handel und auch die fehlerlosen Leistung und auch, wie sie sich verstehen, die Dreierkette da hinten, ist er ein bisschen aus der ersten Elf gerückt, aber ich glaube, der könnte sich da wieder beweisen. Stefan Helm wird das schon richten, denke ich mir, und wird da schon den richtigen aufstellen. Bei Philipp Wiesinger würde wieder dazu sprechen. Der hat jetzt noch wenig Spielerfahrung nach seiner Verletzung, aber der hat halt die Erfahrung und kennt halt auch viele Spieler schon von früher. Das heißt, da geht es wahrscheinlich im Zusammenspiel mit einem Reini Ranftl und Andi Gruber und Ragusch und wie die Ex-Laskeler alle heißen, besser. Also, ja, ne, das ist meiner Meinung nach auch ein Erfolgsfaktor in der Saison, dass wir einfach eine Mannschaft haben, wo wir Spieler haben, die sich schon von früheren Vereinen kennen oder vom früheren Verein kennen. Und man merkt es auch am Feld, wie die miteinander kommentieren, nämlich nicht kombinieren. Das ist schon eine ganz andere. Das hat schon ein ganz anderes Level, wobei es jetzt nicht eine Klasse besser ist. Das wäre jetzt auch übertrieben. Aber die verstehen sich blind, wie man so schön sagt.
Okay. Im Derby war es klar. Da war Peres Winlöf gesperrt. Genusch hat ihn ersetzt. Er hat jetzt auch dann gegen Salzburg den Vorzug bekommen. Wie würdest du da jetzt beim GRK aufstellen? Weiterhin Genusch oder doch eher wieder Peres Winlöf in der Startelf?
Also mein Gefühl sagt mir, wie Peres Winlöf reingekommen ist gegen Salzburg, war da nochmal ein frischer Wind und der hat auch schon wieder Klasse am Platz gebracht. Genusch ist sehr bemüht, sehr schnell. Wahrscheinlich war der Plan von Stefan Helm, dass der Genusch mit seiner Geschwindigkeit da im vorderen Drittel der Salzburg auch für Unruhe sorgt. Das ist leider nicht ganz gelungen, auch obwohl er seine Szenen gehabt hat. Ich finde aber, seit dem Jahr 2025, sonst besserst du mich wieder aus, spielt Peres Winlöf einfach besser als Genusch und deswegen sehe ich da schon derzeit den Peres Winlöf im Vorteil und war für mich eine Überraschung, dass Hakim Genusch aufgestellt wurde gegen Salzburg.
Okay, dann schauen wir mal und wir werden nächste Woche dann wieder drüber diskutieren, wie, was, wann, warum und ob es richtig war oder auch nicht.
Genau.
Würde ich sagen, kommen wir mal zum Tippspiel und danach noch zwei, drei andere Kurzthemen.
Oje.
Der No-Go-Tipp
der Woche.
Ja, gut, ich meine, oje, passt zu unserer Performance bisher beim Tippspiel. Genau. Stefan und ich haben uns als Vorsatz für 2025 genommen, dass wir unseren Hörern klar den Vortritt geben wollen. Und deswegen halten wir uns sowas von extrem zurück und haben jetzt auch beschlossen, am letzten Spieltag keine Punkte zu machen. Also wir haben uns grandios entwickelt, muss man sagen. In der ersten Runde 4 Punkte, in der zweiten 2 Punkte und jetzt zuletzt 0. Und das in brüderlicher Einigkeit. Und passt. Im Gleichschritt.
Was, genau. Was hast du bei Rapid 2 getippt?
Da hatte ich X, glaube ich.
Okay.
Also lass mich nochmal nachschauen. Da kann ich dir ganz genau sagen. Da war mein Tipp 2-2, genau. Ja. Mhm. Jo, und auf jeden Fall gab es für uns nichts zu erben und wir befinden uns Platz 45. Unter ferner Liefen, aber in guter Gesellschaft da unten. Und ganz oben hat sich jetzt Jagang gemütlich gemacht mit 19 Punkten, genau wie der Olli 1911, ebenfalls 19 Punkte, die sind gleich auf, also auch kein Tippspieltagssieg, der irgendwie da einem derzeit den Vorteil verschafft. Würde sagen, die beiden und dann die drei Drittplatzierten, Maximus 1911, BTSV 67 und der Tiefgrinder mit 17 Punkten, können jetzt es ausmachen und dieses eine Match, das es jetzt im Februar noch gibt, für sich nutzen, um vielleicht eben den Sieg einzuheimsen. Wir sind gespannt, Stefan, weil es gibt was auf jeden Fall was sehr Cooles zu gewinnen.
Genau, zu gewinnen gibt es ein Konzert von Ramazzurri, einer österreichischen Band, die in der Arena Wien spielen. Und ihr kommt, wenn ihr das gewinnt, am 29. März, also wenn ihr das Tippspiel gewinnt, am 29. März auf die Gästeliste in der Arena Wien. Ramazzurri 1930, das große Comeback-Konzert, ist übrigens auch auf Spotify vertreten. Das letzte Album, was rausgekommen ist, ist, wenn alles richtig da hinterlegt und angelegt wurde, ist der Tragödie ärgster Teil. Ist Antihelden. Das ist 2015 rausgekommen. Der Tragödie ärgster Teil ist 2011 rausgekommen. Ich habe beide Alben gehört und ich muss sagen, ihr habt einen neuen Fan. Und ich bin sehr dankbar, dass ich diesen Podcast mache, weil alleine diese Band zu kennen, ist schon eine Bereicherung für mich und mein Leben. Und ich hoffe auch für meine Frau, wenn sie in Zukunft auch immer wieder eure Musik hören darf. Das werde ich aber dann in der nächsten Folge sagen, weil wir haben noch nicht gemeinsam Musik gehört und Ramazzurri gehört.
Ja, aber sie hört ja auch den Podcast, das heißt, sie ist schon vorgewarnt.
Ja.
Oder wird jetzt vorgewarnt Und ja, wir sind beide schon gespannt auf das Konzert, werden mit dabei sein am 29. März. Das heißt, der die Karten gewinnt oder die die Karten gewinnt, wir können uns dort eventuell gerne auf ein Bierchen auch treffen und gemeinsam die Mucke genießen. Macht auf jeden Fall Spaß, die Musik von Ramazzuri, und es sei jedem ans Herz gelegt. Wer die Karten nicht gewinnt oder jetzt so aussieht, als würde sie nicht mehr gewinnen, der kann natürlich dies auch gerne käuflich erwerben. 29. März in der Arena in Wien, und ihr seid mit dabei. Coole Sache auf jeden Fall.
Genau.
Dann schauen wir, wie es weitergeht in Sachen Tippspiel. Es steht jetzt eben Tippspieltag 4F und 1M an, das heißt der 4. im Februar und damit auch der abschließende, nur noch eine Partie aus Liga 2, und dann eben mit dem März starten schon 4 Begegnungen. Fangen wir an, Stefan, mit der letzten Begegnung, wie gesagt, im Februar, 28.02. 18 Uhr, Rapid 2 gegen Austria Lustenau.
1:1.
1:1. Beide Teams nicht gut ins Jahr 2025 gestartet. Es gab jeweils eine 0:1 Niederlage für Rapid 2 bei Sturm 2 und für Austria Lustenau zu Hause gegen SK in St. Pölten. Austria Lustenau allgemein derzeit auch 2024 nicht gut drauf gewesen. Der letzte Sieg datiert vom 6. Oktober, und deswegen ist mein Tipp 2:1.
Okay.
Dann geht's weiter, und zwar mit 4 Partien am 1.3. Los geht's um 13 Uhr mit den Austria Wien Frauen gegen Blau-Weiß Linz.
5:0.
Mein Tipp 4:0. Um 16 Uhr geht's weiter in der Regionalliga Ost. Wiener Derby, kleines Wiener Derby, wie die Wiener Viktoria gegen die Young Violets.
1:2.
1:1. Und dann um 17 Uhr jeweils Bundesliga Rapid zu Hause gegen Altach.
4:1.
2:1. Und zeitgleich, wie gesagt, der GAK gegen die Austria.
1:2.
0:2.
Danke.
Ja, ich habe jetzt in den letzten 2 Partien jeweils ein Gegentor kassiert, oder sogar in den letzten 3. Also es wird jetzt mal wieder Zeit, dass zu 0 gespielt wird.
Okay, soll ich es dem Shahin Radlinger sagen oder sagst du ihm?
Nee, mach du das bitte.
Okay, passt, ja.
Gut, soweit vom Tippspiel, wenn ihr natürlich mit dabei sein wollt, Stefan, das wollen wir natürlich definitiv noch anmerken. Wird natürlich jetzt eng, wenn man erst einsteigt mit Ramazzuri-Tickets, bis unmöglich. Aber im März wird es auch wieder was Cooles zu gewinnen geben, und die Chancen stehen gut, weil...
Weil wir wieder alles auf Null setzen und von Null beginnen, also von vorne beginnen, seid dabei auf kicktipp.at/nogo, gratis registrieren, gratis mitspielen, Spaß haben, gemeinsam mit Gleichgesinnten, also nicht alle sind gleichgesinnt, aber viele sind gleichgesinnt, und ja, dann schon gespannt sein, was wir im März verlosen werden, ich weiß es nicht.
Ich habe schon eine Idee, aber mehr okay. Dazu gibt es dann nächste Woche von uns serviert.
Der No-Go-Tipp
der Woche. Gut, Stefan, 2 Anführungszeichen Kleinigkeiten noch von Rapid-Seite gibt es zu verkünden, dass der Vertrag mit Lorenz Schladitz verlängert worden ist, vorzeitig bis 2027. Es ist ein großes grün-weißes Talent, der derzeit eben bei Rapid 2 zugange ist, und man ist eben wohl guter Dinge, dass es der junge Mann auch in die Kampfmannschaft schaffen kann. Er ist im zentralen Mittelfeld beheimatet, und ja, man ist sich eben sicher, dass er sich hoffentlich noch weiter gut entwickelt. Ich sehe schon den nächsten Leier dann vielleicht in der nächsten Saison auf uns zukommen, und will ihn eben, diesen jungen Mann, weiter an sich binden. Bei der Austria Frauen gibt es auch News, Stefan, aber der unerfreulichen, sage ich jetzt mal, Kategorie, weil eine Leistungsträgerin hat ihr Karriereende verkündet.
Genau, die Verena Volkmar wird mit Saisonende zurücktreten und das Fußballspielen an den Nagel hängen. Ist sehr schade für die Austria-Kapitänin, eine deutsche Staatsbürgerin, aber schon ziemlich lange eben bei der Austria dabei, und wirklich eine tolle Führungsspielerin, die viel für die Austria gemacht hat, und dass die Austria derzeit so dasteht, wie sie dasteht, ist natürlich auch ihr zu verdanken. Da hat sie einen ganz großen Teil beigetragen, aber sie sagt, das ist jetzt Schluss mit Fußball, und ja, wir sagen auf jeden Fall jetzt schon Danke für deine Verdienste und deine Leistungen, und ich hoffe wirklich, dass dir dass sie sich gemeinsam mit der Mannschaft in diesem Jahr noch belohnt und einen ersten Titel auch für die Austria Frauen holt. Spielen ja noch in der Meisterschaft ganz vorne mit und im Cup stehen sie im Halbfinale. Da geht es ja dann gegen Bergheim, glaube ich.
Genau.
Um den Finalentzug. Das andere Halbfinale ist Vienna gegen St. Pölten. Also es ist noch alles drinnen für einen Titel und ich würde sie wünschen, dass sie sich mit einem Titel auch verabschieden darf.
Wir bleiben auf jeden Fall dran und Stefan sagen, Schluss ist mit der beschissenen Phase, zum Glück, zumindest in dieser Folge.
Ja.
Und ob es tatsächlich dann jetzt auch mit der mini beschissenen Phase für die Austria, weil eine Niederlage und mit der wesentlich größeren beschissenen Phase für Rapid zu Ende geht, werden wir am Wochenende wissen, erfahren und dann nächste Woche wieder ausführlich drüber reden.
Genau, und du hast gesagt, es sind drei Sachen, die du sagen willst. Jetzt hast du nur zwei Sachen gesagt nach dem Tippspiel. Dann sage ich jetzt die dritte Sache. Und jo. Zwar haben wir letzte Woche aufgerufen, bei dankdir.at mitzumachen und der 16-jährigen Victoria ein Fahrrad zu ermöglichen, so ein Tandem-Bike, dass sie mit ihren Eltern Fahrrad fahren kann, weil sie leider eine Behinderung hat und nicht alleine Fahrrad fahren kann. Wir werden das nochmal unter dieser Folge teilen und einbetten, den Link dorthin. Ihr könnt es gerne mitspenden, wenn ihr den ein oder anderen Euro über habt. Es ist kein Mindestbetrag vorgesehen und ihr könnt die Spende dann auch steuerlich absetzen. Wir würden uns freuen, wenn ihr da mitmacht und der Victoria hilft.
Genau, deswegen sage ich an dieser Stelle schon vielen lieben Dank an den Stefan, weil der hat auch gespendet. Und ja, wir würden uns freuen, wenn es noch viele gleich tun und die Vicky dann ein tolles Fahrrad bekommt. Kostet mindestens 6.000 Euro, wie hier eben angegeben sind. Wobei ich gehört habe, dass irgendwie über Eigenfinanzierung, also ich glaube bis zu 14.000 kostet das Teil. Also wirklich eine Menge Kohle, die man dafür hinblättern muss, damit ihren Bedürfnissen gerechter eben so etwas angeschafft werden kann.
Genau. Gut, dann war es das jetzt aber wirklich von uns. Wir hören uns spätestens nächsten Dienstag wieder, so ihr wollt. Wir wollen, dass ihr wollt.
Müsst.
Ja, okay, dann müsst ihr. Und ja, wir halten euch am Laufenden. Bleibt uns treu auf Social Media und so weiter. Und ja, mehr ist nicht zu sagen, oder?
Genau. Stellt euch uns auch dort gerne wieder eure Fragen, weil so wie es jetzt diese Woche probiert habe, ranzugehen, werde ich es in Zukunft öfters probieren. Eure Kommentare, Hinweise und Ideen mit einzubinden.
Habt eine schöne Woche, macht's gut, bleibt's gesund. Ciao, Baba.
Ciao, ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.